Kern von Kulturen stehen Gedanken. Sie sind die Kristallisationskerne gesellschaftlicher Strukturen. Und sie kristallisieren aus den Bedingungen menschlicher Lebenswelten. Hä? Sie sagen mir, wer ich sei, wo ich stehe, wie die Welt sei und wie sie sein sollte, wovor ich mich fürchten soll und was ich ersehnen kann, was Glück ist und was Leid, was gut und schlecht und wer gut und wer schlecht und weshalb. Sie bestimmen, was ich sehe, wie ich es sehe und was ich tue. So erschaffen Gedanken die Welt. Was sagt die da? Die Eroberungsgesellschaft beruht auf dem Krieg. Ihr begehrtestes Gut ist die Macht. Ja. Die Eroberungsgesellschaft ist eine Gesellschaft im Krieg. Ihr Kerntrauma ist das Trauma von Täter und Opfer. Täter und Opfer ist ein Kernthema unserer Gesellschaft. Was sagt die da? Alle 4 Wochen dienstags von 13 bis 14 Uhr, in der Wiederholung am Donnerstag um 12 Uhr, auf der Wüstenwelle auf 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 und weltweit via Livestream auf www.hoeste-welle.de. Ja, das hat schon mal mit viel Gelaber angefangen, was, Jan?
Mhm. Hallo.
Hallo, also hier ist, ihr habt es gehört, ist wieder Was sagt die da? Und Was sagt die da war bislang die Elvira. Und ich habe jetzt mir überlegt, dass ich ein neues Format haben will. Also ich will nicht mehr so da sitzen und so meine Gedanken vor mich hin plappern. Ich habe gemerkt, dass es sehr interessant ist, wenn man sich mit jemandem unterhält über ein Thema. Auch vielleicht mit jemandem, der das Ganze ein bisschen anders sieht. Und da kenne ich jemanden, der sich sehr viele Gedanken macht und oft auch kontrovers aufgenommene Gedanken. Und dann habe ich gedacht, hole ich den doch rein, mache ich eine Redaktion und wir schauen mal, was passiert, wenn wir uns über ein Thema unterhalten. Hallo Jan.
Ja, hallo und hallo ihr da draußen.
Wie ist das denn jetzt für dich, hier in dieser Redaktion gelandet zu sein?
Das weiß ich noch nicht, das wird sich überhaupt erst rausstellen, dann im Laufe der Handlungen oder der Sendungen, die wir machen. Ich hoffe mal, dass wir schöne Philosophiestunden hinkriegen und das, was ich mir wünsche, sind Streitgespräche, weil das scheint unserer Kultur so ein bisschen abzugehen, dass wir uns wieder herzhaft streiten können und dass wir uns trotzdem gegenseitig respektieren können. Die Menschen gehen immer so schnell aufeinander los und es herrscht überall nur noch so monogame Einheitsmeinungen. Und ich wünsche mir eigentlich so eine richtig klassische Philosophiestunde, wie es ja in Griechenland Sokrates vor über 2000 Jahren schon getrieben hat.
War das nicht der mit dem Schierlingsbecher?
Weiß ich nicht.
Also das ist nämlich schon, ich habe dir vorhin erzählt, dass ich so einen Artikel gelesen habe, in dem es um das Thema geht, das ich heute gerne besprechen möchte. Und da hieß es, das war ein Mensch, der, also es gab einen Philosophen, der musste den Schierlingsbecher trinken, weil er diese Streitkultur befördert hat, indem er Dinge von allen Seiten betrachtet haben wollte und sich eben sachlich um Sachen gekümmert hat. Und andere, die waren eher so, dass sie, so, das kriegt gerade mal mitten rein, dass sie einfache Antworten präsentiert haben. Und einfache Antworten sind bei uns ja mit dem Stichwort Populismus verknüpft. Das ist nicht unbedingt in allen Ländern so. Wurde ich da belehrt. Aber die hatten so die These, ja, einfache Antworten, das ist was, das kann populistisch sehr gut verwendet werden. Und dieser Mann mit dem Schierlingsbecher hat es halt nicht gemacht und wurde dann eben, hatte keine einfachen Antworten, sondern hat eine Streitkultur, eine positive Streitkultur, bei der man eben fragt, ja, was ist, wie kann man das von verschiedenen Seiten betrachten, was ist da eigentlich? Und das sei ihm zum Verhängnis geworden.
Das geht auch den Menschen heute ganz genauso, die dialektisch denken, also die beide Seiten der Medaille betrachten wollen, dass sie ausgegrenzt werden. Also zunehmend in der Corona-Zeit ist das uns ja drastisch vor Augen geführt worden.
Und es geht immer weiter. Also ich bekomme zum Beispiel auch mit, dass ältere Feministinnen oder Terre de Femme ausgegrenzt wird, weil sie sagen, das neue Gesetz, das ist eigentlich jetzt etwas, das Effekte hat, die diejenigen, die das machen wollen, nicht bedenken. Also und diese Effekte werden ihnen dann gesagt, sie wollten Menschen diskriminieren, was da gar nicht in der Kritik gar nicht beinhaltet ist. Also die Kritik wird mit was anderem zusammengebracht, das sie aber nicht meint. Aber da greife ich jetzt vor.
Ja, gehen wir mal an den Anfang zurück.
Weil ich habe dieses, schon vor Jahren hatten wir hier mal eine Aktion, wo gesagt wurde, die einfachen Antworten in unserer Gesellschaft nehmen überhand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals eigentlich gar nicht genau gewusst, was das eigentlich sein soll. Einfache Antworten. Woran erkennt man die? Was ist damit gemeint? Jan,
naja,
wie siehst du dieses?
Das Erste, was wir im Kopf haben zu einfachen Antworten, ist, dass die negativ besetzt sind.
Ja.
Das ist nicht begründet, das ist auch nicht argumentiert, sondern das ist im Prinzip so ein Narrativ. Einfache Antworten sind negativ besetzt, der Populismus ist negativ besetzt, aber beides stimmt so nicht. Einfache Antworten sind erst einmal nur eine Vereinfachung eines komplexen Vorganges, um ihn überhaupt in Wörter fassen zu können. Und Populismus ist auch nichts Rechtsextremes, sondern Populismus heißt erstmal nur so zu reden, dass das Publikum es versteht. Mhm. Also so zu reden, wie das Volk auch reden würde. Wenig Fremdwörter, kurze Sätze, keine Schachtelsätze etc. pp.
Das klingt ja erstmal positiv.
Naja, das klingt gar nicht. Das ist nur eine Beschreibung.
Das ist eigentlich eine sachliche Beschreibung.
Ja.
Das heißt, diese Art, einfache Antworten zu finden, kann sowohl positive als auch negativ zu bewertende, sagen wir es mal vorsichtshalber so, von uns zu bewertende oder die wir als positiv oder negativ wahrnehmen, erleben, also Auswirkungen haben. So.
Ich habe mir ein Beispiel überlegt.
Ja.
Nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel, also so wie das Sokrates auch immer gemacht hat. Er hat ja immer Beispiele hervorgezogen, um etwas zu zeigen oder zu erläutern. Nehmen wir mal die Aussage, der Wald ist grün. Mhm. Alle würden zustimmen. Ich denke, selbst du stimmst dazu, du guckst da raus, der Wald ist gerade grün. Mhm. Aber stimmt das? Also der Wald ist ja nur 5 Monate im Jahr grün.
Mhm.
Ein Monat hat er irgendwie so rotbraune Färbung in einer großen Vielfalt. Ein Monat lang irgendwie ist der Wald grau, braun, hellgrün, viel weiß dabei. Und weitere 5 Monate ist er einfach graubraun. Das heißt, die Aussage, die wir erstmal als wahr empfinden, der Wald ist grün, stimmt nur zu 40% der Zeit. Das heißt, die ist nicht wahr.
Mhm.
Und das heißt, es ist eine einfache Aussage,
die wir
als wahr empfinden,
ja,
die aber nicht der Wirklichkeit entspricht.
Ja. Und das ist, jetzt mache ich einen Gedankensprung, weil eigentlich hatte ich was anderes im Kopf, was ich sagen wollte, was ich assoziiere. Das habe ich auch in dem Artikel gesehen und das ist, was ich auch als Argumentationslinie bei anderen gefunden habe, die ich als intelligent einstufe. Und zwar geht es da um Beheimatung, dass bestimmte Vorstellungsbilder, also wie die Welt beschaffen sei, was gut ist und was schlecht ist, dass es so eine Art innere Beheimatung bildet. Also es ist die Art, wie wir die Welt strukturieren. Und das zum einen entlastet es uns, weil das ist eine Struktur, die wir kennen, in der wir uns orientieren können. Und zum anderen gibt es uns auch eine Art Identität und Beheimatung. Also wir verorten uns in dieser Welt und wir fühlen uns in dieser Welt heimisch und sicher. Wenn jetzt jemand diese Welt hinterfragt, indem er uns andere Dinge hinhält und sagt, nein, so ist es doch gar nicht, dann kommt diese Sicherheit, wird angegriffen, kann angegriffen werden. Und es kommt jetzt drauf an, wie wir uns in dieser Welt verorten, ob wir dieses Nachfragen, ob das was ist, mit dem wir umgehen. Also ich habe gemerkt, ich bin jemand, das ist meine Sicherheit. Meine Sicherheit ist, dass ich nachfragen kann und dass ich fragen kann, ja, wie ist es denn wirklich? Habe ich denn recht? Oder ist es nur ein gemütliches, was, in dem ich mich zu Hause fühle oder wo ich glaube, dass es so sei? Aber es gibt auch Menschen, die möchten, dass es so ist, wie sie das denken und die Angst bekommen, wenn jemand die vertraute Welt angreift. Ich kenne so jemand, der...
Das geht uns allen so.
Ja.
Wir alle brauchen ein sicheres Standing für unsere heile Psyche und für unseren heilen Körper. Wenn wir dieses sichere Standing nicht mehr haben, wenn wir ständig verunsichert werden, wenn wir in zunehmender Angst leben, werden wir auch krank. Dann wird unser Körper ein Stück weit krank, dann wird unsere Psyche ein Stück weit krank. Das heißt, wir sind auf ein heiles Weltbild erst einmal angewiesen. Das heißt, das ist normal. Ich finde es auch normal, einfache Antworten zu geben. Es ist die Frage, ob ich das politisch ausnutzen will, wie das im Faschismus gemacht wird. Da werden einfache Antworten politisch ausgenutzt.
Und jetzt greife ich vielleicht doch zu dem Grundthema, das ich immer in dieser Sendung ausgebreitet habe. Ich habe ja immer gesagt, ich habe das Kriegsgesellschaft genannt oder Eroberungsgesellschaft, weil wenn ich Kriegsgesellschaft sage, dann sagen die Leute, wir sind doch nicht im Krieg, die spinnt. Ich habe so die Theorie, dass es, also in jeder Gesellschaft, also es sind eigentlich immer bestimmte Grundwerte, die wir haben und die sind weltweit ähnlich, weil wir ähnliche Instinkte haben, also weil wir eine Grundanlage haben, eine biologische Grundanlage. Aber dass Kulturen, dass Gesellschaften das verschieden ausbilden und ich habe die Theorie, dass es eben Gesellschaften gibt, die eher auf Eroberung und Macht ausgelegt sind und Gesellschaften, in denen der Fokus mehr auf Versorgung und Gemeinschaft gelegt wird. Das sind oft, also es gibt matriarchale Gesellschaften, die diesen Fokus da noch sehr stark drauf haben und wo die Bevölkerung auch besser versorgt ist. So einzelne Gruppen gibt es noch. Und meine Theorie ist, dass wenn eine Gesellschaft eher auf Eroberung, auf Macht, auf Hierarchie ausgelegt ist, dass sie bestimmte Verhaltensweisen des Menschen mehr befeuert als andere. Und eine Verhaltensweise, die wir haben, ist, ich möchte mich durchsetzen, ich möchte das erreichen, was ich habe. Und wenn ich Angst bekomme oder wenn was nicht funktioniert, dann sucht man in einer solchen Gesellschaft eher, also weil die Gesellschaft ist so, dass du musst einen bestimmten Rang haben, du musst eine bestimmte Persönlichkeit darstellen und die darf keine, diese Fassade oder dieser Rang darf keine Löcher bekommen, weil du, dann wirst du angreifbar durch andere, die deinen Platz haben wollen. Das heißt, du darfst es nicht dulden, dass dir irgendein Fehler vorgeworfen wird. Das heißt, wenn was schief läuft, dann wird nicht gefragt, haben wir irgendwas falsch gemacht, könnten wir es anders machen, sondern wer ist schuld? Wer hat es verursacht? Und ich denke, dass es auch was Evolutionäres ist, dass wir sind kluge Tiere. Und ganz lange war das für ein Tier so, wenn es Probleme kriegt, wenn es angegriffen wird, da ist der Angreifer, gegen den muss ich mich wehren. Und dass das, wenn wir unter Stress geraten, dass das durchschlägt. Also dass man dann eher dazu neigt, Probleme zu personifizieren. Der hat es falsch gemacht, die Gruppe bedroht uns. Und das ist das, was das bei mir denn aufgeschlagen ist als, ach, das sind die Art von gefährlichen Antworten, vor denen man aufpassen muss. Jetzt habe ich großen Bogen geschlagen.
Ja, einen sehr großen Bogen. Und ich überlege mir, was das jetzt mit den einfachen Antworten zu tun hat. Also, ich glaube, dass wir in der christlichen Kultur so einen Stream haben, in dem wir unsere eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten, die wir ja alle haben, die auch Menschen haben, was ich eigentlich auch gut finde, dass wir Fehler haben und Unzulänglichkeiten haben, Gott sei Dank, dass wir die kompensieren, indem wir mit dem Finger auf die anderen zeigen. Und das ist auch jetzt kein, in erster Linie erstmal kein Fremdenhass, der nur bei Rechtsextremen auftaucht, sondern das ist, ich weiß, also ich beziehe das auf die christliche Kultur zumindest irgendwie, dieses auf den anderen zeigen, wenn die andere Person oder die anderen oder die andere Kultur oder die anderen Völker irgendwo dran schuld sind, dann sind es ja nicht wir, die schuld sind, sondern wir sind die Guten, wir sind die Besseren. Und ich glaube, dass das hier in Deutschland sogar ziemlich krass ist, diese Überkompensation. Mhm. Also wir benutzen hier zum Beispiel, finde ich, die Nazis mit ihren einfachen Antworten, um von unseren eigenen Fehlern abzulenken. Weil es die Nazis gibt, die die einfachen Antworten bieten, sind es nicht wir, die die einfachen Antworten geben. Aber in Wirklichkeit sind wir alle darauf angewiesen, auch einfache Antworten zu geben.
Korrekt. Also das ist quasi, ich sehe jetzt, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich bin so unten auf der menschlichen evolutionären Instinktebene. Du bist jetzt auf der Kulturebene, weil ich dann gedacht habe, ja, es ist ja eigentlich, denke ich.
Ich habe ein bisschen Probleme mit dieser Version Urmensch.
Okay, ich habe mich dann mit Evolutionen beschäftigt und mit dem Gedanken, dass sich immer das durchsetzt, was sich eben durchsetzen kann. Also das ist nicht das Bessere oder das Schlechtere. Und ich habe mir dann immer überlegt, wie funktionieren denn menschliche Gesellschaften? Und ich glaube, dass es tatsächlich dieses so eine Art, dass es überall diese geschaffene Realität gibt, dass die Menschen sich drüber einig werden, was denn gutes Menschsein sei, was für Regeln in ihrer Gruppe gelten, an die man sich zu halten habe, und dass auch darüber gesprochen wird, wer dem besonders gut entspricht, wer besonders zu wertschätzen ist und wer dem nicht entspricht, und dass eigentlich ein grundsätzliches Streben in der Gemeinschaft danach ist, dem zu entsprechen, also so ein Impuls in die Richtung. Es gibt auch Rebellen dagegen natürlich, aber dass es so ein Grundimpuls ist, dass ich in meiner sozialen Gruppe, in meiner Gruppe, in der ich existiere als soziales Wesen, dass ich mit drin bin, dass ich dem angesehen bin, dass ich wertgeschätzt werde, dass ich den Werten entspreche. Und das kann natürlich unterschiedliche Werte sein, und das finde ich sehr interessant, was du sagst. Das ist so ein bisschen, was ich mir auf andere Art auch schon gedacht habe, dass bei uns diese Moral in eine bestimmte Richtung gegangen ist, eben dass man
um uns selbst über andere zu erheben.
Ja,
und
genau.
Das ist typisch für die christliche Kultur.
Ja, dass man das quasi, man möchte immer besser sein als der andere, aber das ist unsere Form, besser sein zu wollen als die anderen, indem wir moralisch erhaben sind über die anderen. Die anderen können sagen, vielleicht gibt es eine Kultur, die sagt, wir sind stärker, wir sind klüger, es steht uns zu, weil wir sind.
Und
sind moralisch überlegen.
Ja, das war das Stück Imagine von Theater of Tragedy.
Das Theater der Tragödien und Imagine. Er passt ja trotzdem irgendwie zu unserem Thema, oder?
Naja, nun, dafür haben wir ja die Sprache und unser Hören, um alles miteinander verknüpfen zu können, was wir wollen. Es sind ja nur Mythen und Narrative.
Aber ich denke, das führt jetzt fast wieder in eine andere Richtung, weil ich habe also in den 90er Jahren studiert, und da ging es immer um diese Postmoderne. Und da wurde immer gesagt, die Postmoderne macht alles beliebig. Ich habe das aber anders wahrgenommen. Ich habe das so wahrgenommen, dass die Postmoderne davon weggeht, dass man eben diese einfache Antwort, das und das ist so und so, sondern irgendwie das und das ist so und so, aber es ist auch so und es kann auch so sein. Und dass es nicht beliebig ist, sondern dass es einfach genauer nachfragt und versucht, eben ein mehrdimensionales Abbild von einer Sache zu haben. Und nicht bloß immer, also wenn man sagt, man guckt irgendwas frontal an und sagt, es ist so, dann guckt man auch nur die Rückseite an und rechts.
Versuchen
und
wir mal, Eigenschaften von einfachen Antworten herauszuarbeiten.
Das finde ich jetzt schwierig, weil ich merke, dass ich dieses Wort einfache Antworten, dass ich da eine persönliche Definition dafür habe. Und dass, wenn du sagst einfache Antworten, dann fächert sich das auf. Und ich greife eigentlich, wenn ich es benutze, aus diesem großen, dieser großen Palette, was einfache Antworten alles sein können, wenn man nur das Wort nimmt, also sachlich neutral, dann nehme ich eine Bedeutung raus, die für mich dann diejenige ist, die für mich ein rotes Tuch ist und wo ich denke, oh Gott, daran leiden wir.
Machen wir es doch ein bisschen einfacher. Wir müssen das ja nicht so kompliziert beginnen. Einfache Antworten sind relativ.
Ja.
Also wie die Schönheit und die Hässlichkeit, wie klein und groß. Einfache Antworten sind kein Fakt.
Aber ich würde sagen, eine einfache Antwort, da habe ich jetzt wieder eine Bedingung. Wenn du sagst, der Wald ist grün, dann muss der Wald eigentlich dieses Grüne des Waldes eine so starke Bedeutung haben, dass man es als einfache Antwort stehen lassen kann. Wenn ich jetzt sage, der Wald ist kahl, dann trifft das im Winter zu. Wenn ich sage, der Wald ist grün, dann trifft das zu einer bestimmten Zeit zu. Aber das ist das, was für die Menschen das Bedeutsame ist, wo sie in den Wald gehen, wo sie den sich reinziehen.
Das ist das, was wir gerne haben am Wald.
Ja.
Und das, was uns gut tut, das, was uns aufbaut.
Ja.
Deswegen ist der Wald grün.
Freundschaft ist toll. Manchmal ist Freundschaft furchtbar anstrengend, weil man an einer Beziehung immer arbeiten muss. Aber Freundschaft tut uns gut.
Aber nichtsdestotrotz wird es uns nicht gelingen, eine Antwort, die gegeben wurde, eine beliebige, als einfach oder als kompliziert hinzustellen. Das meine ich mit dem relativen Charakter von einfachen Antworten.
Ah.
Also, ich gehe jetzt mal von mir aus.
Ja.
Ich denke dialektisch und in Prozessen. Für mich ist fast alles, was gesagt wird, eine einfache Antwort. Oder eine vereinfachende Antwort, um es noch ein bisschen genauer zu sagen.
Da muss ich an diesen Artikel denken, der eben einfache Antworten und Populismus zusammengebracht hat. Und auch dieses, dass man sich einrichtet in einer bestimmten Weltsicht. Und da wurde dann gesagt, und das ist das, was ich auch oft in meiner Sendung gesagt habe, wenn ich gegen diese, wir haben es vorher von der Moral gehabt, also diese, dass man immer stärker moralisch bestimmte Dinge verfolgt. Und ich habe dann gesagt, wenn man sich auf Diskriminierung fokussiert und bestimmte Sachen als Diskriminierung sieht und nicht mehr nachfragt, was es sonst noch sein könnte, ob es vielleicht auch was gar nicht als Diskriminierung gemeint war von manchen Leuten, oder dann wird das immer größer und größer und größer und größer und man sieht überall Diskriminierung. Das ist wie im Frühling, da sehe ich überall plötzlich Kirschbäume oder wenn die Maronenbäume blühen, sehe ich plötzlich überall im Wald, im Schwarzwald Maronenbäume. Überall stehen Maronenbäume, überall stehen Kirschbäume. Das heißt, wenn man ein bestimmtes Schema nimmt, einfaches Schema, um was zu begreifen, dann tut es dann verstärkt es sich selber. Das ist eine Selbstverstärkung von Wahrnehmung, wenn ich ein bestimmtes Wahrnehmungsraster habe. Und das kann sich hochschrauben. Also gerade wenn ich mich moralisch überlegen fühle, indem ich das so und so mache, dann ist das sowas, das ich immer wieder mache und das immer stärker wird, auch in meiner Wahrnehmung immer stärker, was ich sehe, gegen was ich kämpfen muss zum Beispiel oder gegen was ich angehe, um mich gut zu fühlen. Und dann kommt so ein Punkt, wo ich denn gar nichts anderes mehr zulassen möchte. Also wenn dann jemand sagt, nee, aber der Wald ist grün, der Wald ist herrlich, zum Beispiel, weil das mir gut tut. Ja, aber der Wald ist nicht immer grün, der ist auch kahl. Ach was, der ist auch im Winter grün.
Also im Harz ist der Wald inzwischen sogar im Sommer braun.
Okay, und im Schwarzwald ist der Wald sogar im Winter grün. Ab einer bestimmten Höhe.
Das ist jetzt aber eine ganz schöne Vereinfachung. Also nehme ich mal den Schwarzwald, die Fichtenmonokulturen. Mhm. Wie kommst du da drauf, irgendwie diese Fichtenmonokulturen Wald zu nennen? Also ein Getreidefeld nennen wir doch auch nicht Wiese, sondern Feld. Das heißt, irgendwie viele Flächen im Schwarzwald müssten wir eigentlich auch Feld nennen und nicht Wald. Eine Fichtenmonokultur ist doch kein Wald.
Tja, das ist die Vereinfachung, die wir benutzen.
Oder die fehlenden Wörter, die wir, ne?
Ja.
Weil wir uns darüber geeinigt haben, eine Fichtenmonokultur ist auch Wald. Das ist nur eine primitive Form, wo wir noch nicht weit genug denken und weit genug sprechen.
Aber wir wollen vielleicht auch gar nicht weit genug sprechen, weil wir uns da wohlfühlen wollen in diesem Wald. Und wenn wir uns immer wieder sagen, das ist eigentlich scheiße, hier stehen bloß Fichten rum, das ist ja zum Kotzen.
Naja, das ist ja nicht nur, dass da nicht nur Fichten rumstehen. Da gibt es keine Wiesenlichtungen, da gibt es fast keine Tiere, es gibt keine Füchse, keine Rehe, keine Hirsche. Wenn du durch eine Fichtenmonokultur rennst, da piept kein Vogel, da krabbelt keine Maus lang, da siehst du keine Hasen, keine Karnickel und kein gar nichts. Alles, dann, was ein Wald eigentlich ausmacht.
Und dann kannst du aber wieder, dann kommst du in, kannst du in sowas reingeraten, wo du dann sagst, das ist unerträglich, die müssen sofort alle, diese Wälder müssen ausgelichtet werden. Und dann kommen die Waldbesitzer und sagen, das ist auch ein Feld, das ist meine Holzwirtschaft, das ist mein sind meine Einnahmen, die sind gegen uns. Die Abholzer, da kommen die Abholzer, da kommen die Holzdiebe, da kommen die Wirtschaftsvernichter.
Das ist jetzt aber wieder typisch, diese christliche Sichtweise aus unserer Kultur. Nur weil da irgendetwas nicht so ganz harmoniert, also die Wortbeschreibung mit dem, was real als Inhalt dasteht, muss das jetzt irgendwie verändert oder ausgemerzt oder vernichtet werden.
Ja, das ist dann, wenn du sagst, das ist... ist ja tot eigentlich, das sind keine Tiere mehr.
Nee, das
sind
tot
keine...
nicht, das ist ein Feld, ein Wirtschaftsfeld.
Ja, es ist ein Feld. Und dann kann es, da sieht man, wie die Sachen verbunden sind. Dann kann es sein, dass dann eben Leute kommen und eben sagen, ja stimmt, das ist furchtbar, da muss was dagegen gemacht werden. Wir müssen die Natur retten, das vernichtet die Natur, schaut euch das mal an. Und dann kommen die anderen Leute, denen dieser Wald gehört und die den bewirtschaften, die sagen, hallo? Das ist das, was wir bewirtschaften, das ist das, wo wir Geld dafür bekommen, das ist unser Lebensunterhalt. Den wollt ihr vernichten? Ja. Sieht man jetzt nicht. Fuck off.
Also dieses Beispiel mit dem Wald ist mir dann jetzt in dem Moment auch nur aufgefallen, um die Relativität von den einfachen Antworten darzustellen. Mhm. Weil alle Menschen halten den Schwarzwald für einen Wald. Und stückweise ist es ja auch so. Ne? Man kann ja nicht sagen, dass da nur Fichtenkulturen sind, aber sehr viele eben.
Was ich jetzt angebracht habe, ist eigentlich dann die Einbettung von Worten in einen Kontext. Also wenn du zu mir sagst, eine Fichtenkultur ist eigentlich kein Wald, das ist eigentlich ein Feld, dann ist es ja tatsächlich eine rein sachliche Beschreibung. Also du hast es ja nicht bewertet. In dem Moment hast du es nicht bewertet. Du hast nur gesagt, ein Wald ist nach deiner Definition etwas, das so und so und so beschaffen ist. Und eine Fichtenmonokultur entspricht für dich nicht den Kriterien, für die du das Wort Wald verwenden würdest. Du wirst eigentlich der Ansicht, dass man dafür ein anderes Wort verwenden sollte. Habe ich dich richtig verstanden? Mhm. Und du hast es rein sachlich und als Wortdefinition hier ausgebreitet. Mhm. Was ich gemacht habe, ich habe deine Beschreibung sofort in einen wertenden Kontext gesetzt. Ich habe es in den wertenden Kontext gesetzt. Wir wollen Natur. Das, was du da beschreibst, ist nicht Natur. Und ich habe es als Angehörige einer Kultur, wo man kämpfen muss um etwas. Und wir kämpfen jetzt für die Natur. Wir sind die Kämpfer für die Natur. Und deswegen muss diese Monokultur aufgelöst werden, vernichtet werden, umgewandelt werden in Natur. Das ist, wenn man das denn quasi in eine einfache Antwort moralisch umsetzt, dann entsteht aber sofort eine andere Gruppe, die sagt, wir sind die Besitzer von dieser Monokultur und das ist unsere Bewirtschaftung und das ist dann wieder eine andere Wertung, davon leben wir.
Jetzt hast du aber schon wieder eine ungeheure Vereinfachung angenommen, indem du den Begriff Natur verwendest. Ja. Ich meine, wir haben hier in Europa doch gar keine Naturlandschaft mehr. Wir haben nur Kulturlandschaften.
Und da sehen wir auch wieder diesen Kontext, wie du gesagt hast, was einem angenehm ist. Und diese Welt, in der man lebt, die man sich gestaltet, ist für uns die Kulturlandschaft das, was für uns als Natur geblieben ist und das wir dann als Natur empfinden und als Natur bezeichnen, obwohl es, wenn man Natur, ich wollte mal Elviras ABC zum Thema Natur machen und habe gemerkt, das reicht eigentlich eine Stunde nicht aus, weil dieses Wort Natur so viele Definitionen zugrunde liegen hat und so viele Wahrnehmungen, dass man da eigentlich eine ganze Stunde drüber reden kann. Das, was du gebracht hast, das ist interessant. Also, wie ihr seht, ich mache viele Sprünge. Das ist sehr interessant, wenn man mit jemandem spricht, mit dem man noch nicht so oft gesprochen hat. Dann merkt man, dass die andere Person ein bestimmtes Instrumentarium hat, mit dem sie einem überrascht. Also das Denkinstrumentarium von Jan. Also meins kennt ihr vielleicht schon, aber das von Jan kennt ihr wahrscheinlich auch. Aber wenn die beiden Instrumentarien aufeinandertreffen, was dann passiert? Spannend. Also der Jan hat jetzt die Sache aufgebracht, was ist eigentlich Natur, dass das auch eine Vereinfachung ist. Ja, ist es. Und die Frage ist, wie jeder diese Vereinfachung, welche Vereinfachung jede Person wahrnimmt und umsetzt.
Nun, ich gehe jetzt davon aus, dass wir diese Vereinfachungen nötig haben.
Ja.
Um überhaupt miteinander zu reden.
Ja.
Wir benutzen die Wörter Natur, Wald nicht in einem faktischen Sinne, sondern als Narrative.
Ja.
Das sind, wir haben uns auf etwas geeinigt in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, was wir als Wald oder als Natur bezeichnen.
Genau.
Es ist aber kein Fakt, sondern es ist ein Narrativ.
Mhm. Aber dieses Narrativ beinhaltet reale Teile. Weil das, was in dem, was wir als Natur bezeichnen, wächst, ist natürlichen Ursprungs. Das heißt, das sind viele, viele Pflanzen und Tiere, die wir beeinflusst haben durch unser Eingreifen, die aber in gewisser Weise auch unabhängig von uns existieren. Weil wenn wir jetzt ein Feld anpflanzen, das bearbeiten wir, aber was auf der Wiese wächst, das beeinflussen wir, falls du verstehst, was ich meine.
Mhm.
Das heißt, in der Natur sind, zum Beispiel, ich habe einen Garten und es ist immer so, dass ich habe bestimmte Pflanzen, die habe ich angepflanzt, die will ich haben. Und da kommt immer so anderes Zeug raus und ich stehe dann immer davor und denke, lass ich dich jetzt, überwucherst du jetzt meinen Liebling oder lass ich dich jetzt mal hier hochkommen? Und es waren so ein paar Dinge, wo ich dachte, jetzt mach mal, jetzt zeig mal, wer bist du? Wow, da kamen Gäste in meinen Garten, wo ich dachte, wow, du bist aber ein toller. Du bist ja aber ein toller Hecht, du Pflanze, du. Heieiei, hätte gar nicht gedacht, dass du in meinen Garten kommst. Und das Ding, das kam von selber, das kam irgendwo durch die Luft geflogen. Das ist für mich auch Natur, die in meinen Garten eindringt. Und es gibt auch negative Natur, die ich nicht haben will.
Sollen wir ein Stück Musik von dir machen?
Ja, von mir? Oh Gott. Ja.
Schauen wir mal. Geht ganz schön lang.
Wir können es auch abbrechen, wenn es zu lange wird. Alles klar und schön. So ein Wunder hat man noch nie gesehen. Wir machen alles klar und schön. Unsere Vision trägt uns davon. Wir machen alles
Wir machen alles, wir machen alles klar und schön. Das ist der Saubermacht-Tango. Wir machen sauber. Hast du das nicht gesehen? Denn das ist nicht so schön. Das muss weg, dieser Dreck. Wir putzen allen Dreck weg. Denn unsere Vision trägt uns davon. Dreck, den Dreck, den Dreck. Den Dreck, den putzen wir weg. Siehst du da, der Dreck, der läuft schon wieder so ein Dreck. Dieser Dreck, den putzen wir weg, der teilt nicht unsere Vision. Das hat er nun davon. Da ist jetzt so ein Dreck, den putzen wir weg. Er teilt nicht unsere Vision, das hat er nun davon. Dann ist nur noch unsere Vision zu sehen.
Ja, das war ein selbstproduziertes Stück von Elvira und Silke. Sowas machst du gerne, ne?
Ja, also wir treffen uns ab und zu und spinnen ein bisschen rum. Und manchmal bin ich so richtig auf 180. Und dieses Lied bezieht sich eigentlich auf diese Art von einfachen Antworten, die ich als negativ empfinden würde. Eben
das Stück heißt Alles sauber?
Alles sauber, sauber, sauber. Und es handelt, unsere Vision trägt uns davon. Das handelt davon, wie man, das, was ich so geschildert habe, wenn man sich denkt, man hat die Antwort. Man hat die Antwort. Und diese Antwort muss jetzt von allen geteilt werden.
Ja, lassen sich denn einfache Antworten überhaupt als richtig oder falsch begreifen oder definieren?
Ich habe das, also in dem Song geht es irgendwie darum, dass jemand der Ansicht ist, dass was die Linie, die ich vorgebe, die Richtlinien, nach denen ich handle, die Ideen, die ich habe, das sind die richtigen. Und wer diese nicht teilt, ist mein Feind, der zerstört diese wunderbare Vision und muss ausgegrenzt werden. Und das ist dieses nicht mehr in der Lage sein und nicht mehr willens sein, andere Antworten, andere Sichtweisen anzuschauen und zu überprüfen, ob die vielleicht auch einen gewissen Wahrheitsgehalt haben.
Also das ist ja im Prinzip der Mainstream in unserer Kultur. Ich habe recht. Mhm. Ich sage immer die Wahrheit.
Ja.
Ich bin der Beste. Ich bin der Tollste. Interessanterweise in den 70er und 80er Jahren, als ich studiert habe, da gab es ja so einen kritischen Aufbruch. Mhm. Beginnend in den 60er Jahren, aber so richtig prägend und gewirkt in der Szene hat das eigentlich dann so in den 70er und 80er Jahren. Und dieser kritische Aufbruch hat bedeutet, dass wir sehr viel konträr diskutiert haben, mhm, und dass dieser Wunsch nach einer Streitkultur entwickelt wurde, weil wir gesagt haben, meine Einzelmeinung ist eben nur eine einzelne Meinung und es ist kein Fakt. Heutzutage habe ich den Eindruck, dass dieser kritische Diskurs, dass der sehr weg ist und dass die einfachen Antworten sich auch in der sogenannten fortschrittlichen linken Szene massiv ausgebreitet haben. Also dass wir in unserer eigenen Szene sehr stark mit einfachen Antworten konfrontiert sind, wo die sprechende Person dann von sich behauptet, das ist die Wahrheit. Das ist Fakt. Aber in Wirklichkeit sind es nur einfache Antworten, die eben jetzt auch in der linken Szene zu den Narrativen gehören.
Damit hast du dann aber auch jetzt wieder eine Einschränkung der einfachen Antworten vorgenommen, weil du hast ja vorher gesagt, einfache Antworten sind nicht unbedingt, also sind die unbedingt negativ zu bewerten. In dem Fall sagst du jetzt, dass einfache Antworten in dem Moment negativ werden können, indem man eine Streitkultur vermeidet. Also das, was ich vorher auch auf andere Art hergeleitet habe, dass man eine Antwort für sich gefunden hat, einfache Antwort, und die aber so als die alleinige Wahrheit vertritt und nicht mehr bereit ist, andere Antworten, andere Meinungen anzuschauen und mit denen in einen Diskurs zu kommen. Also das kann sein, dass man miteinander streitet, dass man sagt, ja, aber du musst bedenken, dass, und deswegen ist das, was ich gesagt habe, jetzt gültiger als das, was du gesagt hast. Man kann aber auch sagen, okay, das, was du gesagt hast, das hat auch seine Gültigkeit. Meins hat aber auch seine Gültigkeit. Jetzt gucken wir mal, ob wir was finden, wo diese beiden Sichtweisen zu einer neuen Sichtweise führen.
Das ist eigentlich das dialektische Denken.
Ja, ja. Genau.
Das gibt es ja in allen Kulturen. Bei den Chinesen heißt das Yin und Yang. Wie heißt das irgendwie bei den Hindus? Keine Ahnung.
Weiß ich jetzt auch nicht, finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Ich glaube, dass das aber auch wieder zwei Pole sind, nämlich der eine Pol, sich mit was auseinandersetzen zu wollen, was auch begreifen zu wollen, also wirklich begreifen zu wollen, und diese andere Pol, eine einfache Antwort zu haben und sich zurechtzufinden und sich in Ruhe und Frieden zu fühlen.
Und ich brauche diese einfache Antwort, um überhaupt mal einen der beiden Pole zu beschreiben.
Ja.
Und dann nehme ich eine zweite einfache Antwort, um den zweiten Pol zu beschreiben. Und die Realität findet eigentlich zwischen diesen beiden Polen statt.
Aber.
Also in Wirklichkeit wäre keine von den beiden einfachen Antworten richtig.
Aber was ich wahrnehme, ist, dass es Leute gibt, die bereit sind, sich verschiedenen, also die sich dessen auch bewusst sind, dass Menschsein und Wahrheit immer zwischen verschiedenen Polen stattfindet, nicht das eine oder das andere ist. Ich habe aber den Eindruck, dass es zu diesem Pol, sich zwischen den Polen zu bewegen, einen anderen Pol gibt, der versucht, nur das Gute, das Schöne, das Beste, den Frieden. Ich habe jetzt, da kommt wieder ein Narrativ von mir. Ich war bei Veleda und habe da die Bilder, da waren dann so Bilder an den Wänden und die waren alle so in so Pastellfarben.
Typisch.
Alle in Pastellfarben, das Gute, das Schöne. Ich bin da schon gedacht, mein Gott, die gehen mir auf den Senkel. Heiland, sag, gehen die mir auf den Senkel. Da muss doch einmal ein bisschen der Schmackes rein. Und die Welt ist doch nicht einfach bloß. Die Welt ist manchmal und ach, ich liebe dich. Und manchmal gehst du mir dermaßen auf den Sack, dass ich dir glatt in die Eier treten könnte. Aber das mache ich nicht, weil ich habe die ja eigentlich gern, aber manchmal nervst du mich. Und das Leben, ich liebe das Leben und manchmal denke ich, so eine Scheiße. Und das gehört zusammen. Das ist so. Und ich glaube, dass es Leute gibt, die, mir werden immer Brüche vorgeworfen. Es gibt Leute, die das eher akzeptieren, dass die Welt so ist, wie wir hier sind. Dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass das alles nicht so einfach ist.
Also das, was wir im Politischen erleben, ist eigentlich, dass Menschen, die komplexe Weltbilder oder komplexe Erklärungen liefern, die ja eigentlich näher an der Wirklichkeit sind wie die einfachen Bilder oder die monogamen Erzählungen, die haben aber keinen Erfolg. Die werden eigentlich abgelehnt. Währenddessen Menschen, die diese einfachen Antworten oder die einfachen Bilder liefern, politisch oder in Gruppen wesentlich erfolgreicher sind.
Das, weil das Einfache zu transportieren, es befriedigt den Wunsch nach Erklärung und es kann eine gemeinsame Identität stiften, unter dem sich viele finden können, weil es eine einfache Erklärung ist. Weil bei sowas Kompliziertem, also mir hat eine Freundin, hat mir Erich Fromm Authentisch Leben in die Hand drückt, oh, das ist ganz spannend, liest es mal hin, ist durchblättert, ach, mein Gott, das ist wieder so ein Philosoph. Diese Philosophen. Also wie du siehst, ich kann zwar analytisch und philosophisch denken, ich kann das verstehen, aber ich habe dann oft das Gefühl, mein Gott, das ist was einfach kompliziert dahergeschwätzt. Was ich damit sage, ja genau, das soll das illustrieren.
Ich fühle mich selber immer in so einer Spannung.
Ja?
Also ich selbst fühle mich eigentlich am wohlsten und fühle mich auch am stärksten befriedigt, wenn ich in Prozessen denke und funktioniere und fühle. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wieso ist das für so viele Menschen anders? Dass die eine einfache Erklärung, eine einfache Sichtweise, ein monogames Bild brauchen, um sich wohl oder befriedigt oder glücklich zu fühlen.
Kann ich da gleich was drauf sagen? Was mir in letzter Zeit öfters auffällt, also ich habe mich das auch gefragt, warum ich so bin, wie ich bin. Warum ich so denke, wie ich denke. Und bei mir war das so, dass mir viele Dinge, die ich gedacht habe, ich erstrebe die, die waren mir verwehrt durch eine psychische, Programmierung aus der Kindheit. Und mir ist nichts anderes übrig geblieben, als diese Sperre, die ich hatte, durch mein Denken zu überwinden. Also ich konnte, denken konnte ich. Ich konnte früher, also ich erlebe mich jetzt als jemand, der sehr viel spricht und ich kann auch auf die Bühne stehen und sprechen. Als Kind konnte ich nicht mal in den Raum reingehen und die anderen Leute anschauen. Ich bin am Rand entlang gegangen. Ich habe mich nicht getraut, jemanden anzusprechen. Ich war eine extreme Außenseiterin. Und das, was für mich die Rettung war, war das Denken, das Beobachten, das Überlegen, was eigentlich abläuft, was in mir eigentlich abläuft. Das war für mich eine Befreiung. Und das prozessuale Denken ist für mich auch, dass man nicht festhängt, dass man nicht starr ist, dass es immer weitergeht. Das ist aber meine persönliche Art, mit meinem Leben und mit der Welt umzugehen. Und ich habe neulich jemanden getroffen, die mir erzählt hat, sie liebt es, Dinge zu ergründen, und sie liebt, hat Drehen geliebt. Ich habe Drehen gehasst. Also wir haben uns über das Zeicheninstitut damals sind wir einander begegnet, und sie war dort sehr tätig, ich war dort sehr tätig, aber auf unterschiedliche Art. Und dann habe ich gemerkt, sie hat eine dezidierte Art, es ist eine Art von ihr, mit dem Leben umzugehen, Dinge zu ergründen, und zwar immer fokussiert auf was Bestimmtes. Und bei mir ist es so, dass ich gesellschaftliche Prozesse durchdenke. Jemand anders drückt sich aus, jemand anders hat Kinder oder... Verstehst du, was ich meine, Jan? Es gibt so verschiedene Arten, mit Dingen umzugehen, mit dem Leben umzugehen. Und unsere Art...
Ich versuche mal von der anderen Seite aus ranzugehen. Ganz am Anfang hast du unsere Kriegskultur erwähnt. Und dann stelle ich mir die Frage, kann es sein, dass wir durch die permanenten Kriege, also wir haben im Durchschnitt jetzt... Aus eigener Erfahrung pro Jahrhundert 2 große Kriege unter uns.
Ja.
Damit meine ich gar nicht irgendwo anders, in anderen Ländern auf der Welt, die Kriege, die wir dort veranstalten, sondern unsere
die
eigenen.
Die uns betroffen
hier.
Haben.
Genau.
Ja,
ungefähr 2 pro Jahrhundert im Durchschnitt. Und auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen viele Generationen brauchen, um die Defizite aus diesen Kriegen wieder auszugleichen. Die sozialen Defizite, die psychischen Defizite. Kann es sein, dass wir durch unsere Kriegskultur derart deformiert sind, dass wir nur noch einfache Antworten ertragen? Dass wir die Komplexität der Welt und die Komplexität der Natur nicht ertragen, weil wir durch unsere Kriege so beschädigt sind?
Das ist eine sehr interessante These, und ich habe gerade gemerkt, ich bin ja jetzt wieder vom Individuum ausgegangen und du bist dann wieder in die andere Richtung gegangen, du bist in die gesellschaftliche Richtung, du hast wieder den großen Blick genommen, und das ist eine sehr interessante Frage, und es ist auch ein bisschen das, was ich in meinem zum Thema gemacht habe für diese Stunde, ist die Kriegskultur. Was ist, wenn die Gesellschaft mit Kriegen zu tun hat. Und es gab ja auch jemand, der gesagt hat, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wer, aber dass unsere Gesellschaft immer wieder auf Kriege hin läuft. Also das Krieg, was Automatisches wäre, also diese Ansicht, der Vater der alle, Krieg ist der Vater aller Dinge und bla 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 bla. Und dass diese immer Wiederkehr von Kriegen was hervorgerufen haben, das eben tatsächlich in so eine Richtung geht mit einfachen Antworten und vielleicht auch dieses Gefühl der Bedrohung. Also wenn uns irgendwas bedroht, dass es auch zu bestimmten, das Gefühl der Bedrohung zu bestimmten Antworten führt. Ich habe das jetzt auf unsere evolutionäre Natur, auf unsere Instinkte zurückgeführt. Du hast es jetzt in Verbindung gebracht mit dem Krieg, dass man bestimmte Reaktionen zeigt durch diese traumatischen Erfahrungen, die eine ganze Gesellschaft betroffen haben. Mhm. Richtig?
Und die auch über Generationen weiterwirken. Also die Eltern geben das an die Kinder weiter, die Kinder reproduzieren die Defizite der Eltern.
Ich habe jetzt schon wieder einen anderen Sprung. Wie du siehst, ich denke immer in Geschichten. Es gibt diese Geschichten, der König von Narnia, also die Chroniken von Narnia. Das ist ja auch verfilmt. Und was mir dabei aufgefallen ist, das Buch ist anscheinend während dem Krieg entstanden. Und es handelt von Kindern, die so eine Landverschickung haben, die auf dem Land sind während dem Krieg. Also nicht in der Stadt, sondern auf dem Land. Und da geraten sie in eine Parallelwelt, eine märchenhafte Parallelwelt, in der aber wieder der Krieg reproduziert wird. Muss sie gegen das Böse kämpfen und da wieder eine Armee aufstellen und wieder einen Krieg machen.
Mhm. Ganz aktuell. Wir haben ja scheinbar aus dem Zweiten Weltkrieg bis heute nichts gelernt und veranstalten in der Ukraine seit jetzt 10 Jahren genau das gleiche Drama wieder. Also der Krieg läuft jetzt seit einem Jahr, aber das Drama dort läuft jetzt seit mindestens 10 Jahren.
Aber das Drama läuft auch in unserer Gesellschaft, dass sie mich permanent, also das ist diese Täter-Opfer-Geschichte, das ist zum einen dieses Moralische, also dieser moralische Impetus und Täter und Opfer ist ein Trauma, eben auch nicht nur ein Kriegstrauma, sondern auch ein Trauma, das durch Macht hervorgerufen wird und wir haben immer stärker hier solche Fronten, wo man Täter und Opfer sieht, beschreibt. Und dann sich drüber empört.
Mhm.
Und das bricht, macht immer neue Fronten auf hier in unserer Gesellschaft. Und es wird immer stärker werden, Abweichler, ausgegrenzt, diffamiert. Wenn du irgendwas sagst, das gegen den offiziellen Mainstream ist, dann kann es dir sehr schnell passieren, dass du gesagt wirst, du bist so eine. Du zerstörst, du diskriminierst, du bist böse, du musst hier raus, du darfst hier nichts mehr sagen.
Heutzutage wirst du selbst in der linken Szene ausgegrenzt, wenn du eine andere Meinung hast.
Ja,
ist ganz sonderbar.
Keine Streitkultur mehr, kein, hey, du bist trotzdem mein Kumpel oder du bist trotzdem mein Mitmensch. Jetzt reden wir halt mal miteinander.
Die Stunde ist relativ rum.
Oh,
hast
shit,
du noch eine ganz einfache Einschätzung zu den einfachen Antworten? So ein Satz.
Lasst uns wieder eine respektvolle Streitkultur, die nicht meint, dass man den anderen zu Boden ringt, sondern dass wir tatsächlich miteinander sprechen. Lasst uns diese Form von Kultur wieder errichten.
Okay, und ich gebe
vielleicht eine einfache Antwort.
Ich gebe vielleicht eine dialektische Version. Ich könnte viele verschiedene geben, aber eine. Einfache Antworten sind notwendig, um die Welt zu begreifen und gleichzeitig sind sie die Ursache für unendlich viele verschiedene Ansichten, viele falsche Ansichten. So. Gut.
Damit haben wir euch hoffentlich ein bisschen was zu denken gegeben. Hoffentlich hat es euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war Was sagt ihr da? Live am Dienstag und so weiter und so weiter. Alle 4 Wochen auf der Wüstenwelle.
Ja.
Auf 96,6 MHz im Kabel. Wie war das? 5? Ich vergesse es.
97,45.
Und weltweit via Livestream auf www.woiste-welle.de. Und jetzt legt der Jan nochmal eine Mucke auf.
Genau. Ich sag auch ciao. Und es gibt noch ein bisschen was von Liv Christine und Nick Holmes.